Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Pops, pops. Pops, 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 pops.
Oh Gott, yes!
Holy mac and cheese balls.
Stupid idiot.
Ja, Max Verstappen nennt da den Hamilton einen depperten Dodel.
Dieser Max Verstappen.
Frei übersetzt natürlich. Man muss jetzt dazu sagen, dieses Stupid Idiot, das war ja in einem freien Training. Da ist ja da schon rund gegangen beim großen Preis der USA in Austin, Texas.
Wowie.
Howdy heißt es.
Ja. Wowie ist das Howdy für egal. Howdy.
Howdy. Das war echt ein saucooles Rennen, muss man wirklich sagen.
Ja, ich habe nichts nebenbei getan, außer zugesehen. Nichts gebacken.
Keinen grausigen Kuchen gebacken?
Keinen Bohnenkuchen. Auch keine Schwiegereltern da gewesen.
Komisch.
Ha, die sind nicht reinkommen beim letzten Mal.
Ich habe ja so große Probleme gehabt. Ich war ja in London.
Ja.
Und hab's, glaube ich, was war denn das? Bis zur Runde 20 oder so habe ich es ja gesehen. Und dann ist die Internetverbindung dort abgekackt. Und ich ging es dann viel später wieder und ich habe es dann eh so schnell wie möglich danach geschaut. Und deshalb, weil die Beate auch fester Trottel ist, ne? Und kein Internet hat.
Du kannst ja nichts dafür.
Eigentlich sind es die Engländer, also nach dem Benzin ist jetzt das Internet dran. Und deshalb gibt es auch jetzt erst einen Podcast, weil irgendwie gestern haben wir es auch nicht geschafft. Im Urlaub und nur arbeiten.
Ja, das ist ein komischer Tag irgendwie gestern gewesen. Es hat sich auch so, ich weiß ja nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe mich so leer gefühlt. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe sehr viel unterdrückt bis zum heutigen Tag, wo wir endlich aufnehmen und ich kann das alles endlich sagen. Es ist so, ja, ich war nicht ich ohne Podcastaufnahme.
Ja, also das, mir hat es auch so extrem anzupft. Ja. Mhm. Aber jetzt haben wir es ja geschafft und ich bin gespannt, wie so ein Podcast dann aussieht, wenn wir mal Zeit zum Nachdenken haben darüber.
Ich vergesse aber gleich alles, also ich bin ja gespannt. Siehst, dir ist jetzt auch gerade was eingefallen.
Ja, ich bin ja gerade erst heimgekommen und ich habe natürlich nichts im Kühlschrank, das heißt, es kann sein, dass der Essenslieferant klingelt.
Was gibt's denn?
Gyoza und Pommes.
Oh, was für eine Fusion Kitchen.
Süßkartoffelpommes, ja.
Healthy. Ich habe, falls es wen interessiert, Spaghetti Bolognese gegessen.
Auch geil.
Nehme ich dir morgen mit.
Ja, wirklich? Machst du das? Du hast es jetzt im Podcast gesagt und musst es jetzt machen.
Ja, nehme ich dir ein Tabakschirrl voller Spaghetti Bolognese mit.
Das ist sehr lieb von dir.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
Und einen Gast haben wir natürlich heute auch wieder.
Oh Gott.
Internet, und zwar der Glenn Dunbar. Das ist der Teamfotograf von Aston Martin. Dann fangen wir mal an mit dem Wichtigsten bei diesem großen Preis der USA in Austin, Texas. Mir gehen diese ganzen Prominenten auf die Nerven.
Danke, danke.
Bist du das Wahnsinn?
Das war mein erster Gedanke. Wahnsinn. Also man sieht ja oder man hat, Beate, korrigier mich, aber man hat gesehen, wie das Amerika und der ganze Austin Grand Prix, was ist?
Die Katze ist mir auch aufgesprungen und hat Krallen vom Festhalten in meinen Oberschenkel reingerammt.
Oi.
Nichts Schlimmes.
Ei. Ah, ich spüre richtig den Schmerz.
Nein, es geht mir eher um die Strumpfhose, dass die kaputt wird.
Ja, kaufst du halt eine neue.
So, Promis.
Promis. Ich finde ja überhaupt bei diesem ganzen Amerika-Grand Prix, bei dem Austin-Grand Prix, da geht es nur mehr um die Promis, da geht es nur mehr um Kooperationen, da geht es nur mehr um Fusion zwischen einem Basketballteam und einem Formel-1-Auto, was dann irgendwie umlackiert wurde. Also ich finde, da geht es dann viel weniger um den Sport. Und das zipft mich an.
Eben diese eine, was weiß ich, Rapperin?
Ah, die Megan Thee Stallion.
Achso, ich habe ja keine Ahnung, wer das ist. Weil ich denke, wer bist du? Es interessiert mich auch nicht. Und bei der hast du auch gewusst, die interessiert es auch nicht. Ja. Weil die einfach keine Ahnung von dem Sport offensichtlich hat.
Achtung, und es ist ja auch so, also für alle jetzt, Jugendwort des Jahres ist cringe und der absolut cringigste Moment in diesem gesamten Rennen war, Shaquille O'Neal steht am Podium. Und ich weiß nicht, hat ihn niemand, also finde ich schon mal ganz cool, dass er das überreicht. Ist ja ganz fein, ja, genau. Passt schon. Aber wieso steht er da dort und ist einmal so groß wie Max Verstappen auf dem Podiumsplätzchen? Also, aber wieso war der da? Hat ihm dann niemand gesagt, geh wieder weg? Ich weiß nicht, es hat sich so komisch angefühlt.
Das Lustige ist, der Pokal oder die Trophäe, das schaut ja bei ihm dann aus wie so ein Fingerhut. Ja. Das schlimmste Moment war, als ich dann auch gesehen habe, dass die Serena Williams dort ist, wo mir gedacht habe, so, na bitte nicht, nicht schon wieder ein Serena-Interview. Mm. Und Max Verstappen steht daneben und denkt sich, la 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 la,
lululu.
Aber das war ja dann Gott sei Dank nicht.
Aber mal abgesehen davon, mir ist jetzt auch noch gerade was eingefallen, weil du warst ja in London, du hast ja dein Leben genossen, bist viel spazieren gegangen, warst viel unterwegs, ich war nur daheim. Und habe ferngeschaut, weil es war ja auch MotoGP und wir sind ja nicht nur ein Formel-1-Pod, also wir sind ein Formel-1-Podcast, aber wir gratulieren ja auch den ganzen anderen Leuten, die auch nicht nur vier Räder brauchen. Aber Fabio Quartararo ist MotoGP-Weltmeister geworden, der erste Franzose ever. Also gratuliere. Shampoo. Also das nur als kleiner Ausflug in die MotoGP, weil ich war sehr viel zu Hause auf der Couch.
Legen wir los mit Williams! Die haben keine Punkte gemacht. Stell dir das vor, schon wieder keine Punkte für Williams.
Das kenne ich gar nicht.
Es war halt so ein richtig typisches Williams-Wochenende, ohne gröberen äußeren Einflüssen. Und ja, Latifi hat Pech gehabt, auch am Anfang mit dem Strolli, dass sich die da ein bisschen in die Quere gekommen sind. Und Russell halt auch strafversetzt gewesen. Da war dann nicht mehr drin.
Aber ich habe ja vom Start, da ist ja während der Startphase ja so viel passiert, dass ich dann irgendwann einmal auf diese Anzeige geschaut habe und bam, Russell hatte einfach innerhalb der ersten Runde 6 Plätze aufgeholt, beziehungsweise dazu gewonnen. Und dann war es eh wieder vorbei, aber es sind die kleinen Momente, wo man sich freut und stolz ist.
Ich habe dir da das habe ich ja noch gesehen, so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen mit, hey, da ist ja das
as und usual.
Das passiert und sei jetzt nicht so optimistisch, weil sonst weinst du wieder.
Und ja, aber ein bisschen Optimismus, ein bisschen Hoffnung gehört dazu. So Fitzelchen.
Ja, heb dir die wieder für Mexiko auf. Lass mal sein mit Williams, machen wir weiter mit dem nächsten Team. Alpine war ein sehr unterhaltsames Team. Beziehungsweise weniger Alpine, eher der Alonso.
Ja. Man of the Match und Driver of the Day, meiner Meinung nach.
Nein, der war ein Kindergartenkind, so wie
aber
hat. Ausgesehen hat es cool, aber im Endeffekt haben die ja kein Auto ans Ziel gebracht.
Ja, sehr bitter.
Aber dafür für viel Action gesorgt. Alonso, der war ja da auch so richtig on fire. Da war ja am Anfang schon dieses Scharmützel Alonso und Räikkönen.
Ah, das war schön, so oldschool, gell?
Ja, das ist mir dann so vorgekommen, wenn du die miteinander battlen siehst, so wie bei einer Friends-Reunion. So wenn die alten Darsteller wieder da sind und so weiter und so fort und dann siehst du die endlich wieder. Und so wie bei einer Friends-Reunion ist mir das vorgekommen, das war schön. Und gerade eben bei der Geschichte war es ja, der Alonso wollte da beim Kimi Räikkönen vorbei und das hat irgendwie gar nicht so hingekaut und dann ist der eine mal von der Strecke raus und muss die Position wieder zurückgeben. Und dann war es ja auch andersrum, wo ja der Alonso dann außen beim Giovinazzi vorbei ist und wo dann auch der kindischste Teamradio überhaupt war zur FIA. Weil man denkt, der eine hat das aber vorher auch gemacht mit außen überholen, wie das mit den Räikkönen war. Warum ist das jetzt dann auf einmal so ein Problem und bla 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 bla. Und der Giovinazzi sowieso, was ist da überhaupt los? Und ne. Also die sind mir echt tierisch auf die Nerven gegangen. Und dann auch noch mit der Funkspruch Alonso und Team Alpine. Als ob das Team Alpine mit einem Hund reden würde. Weil Alonso gesagt hat so, warum? Ich will diese Position jetzt nicht mehr hergeben. Und das Team so, na gibst du die Position zurück.
Einer meiner Lieblingsfunksprüche von Alonso war eben, als er gemeint hat, I want my position back. Dann hat das Team gesagt, we're looking into it. Und dann hat er gesagt, what are you looking at? Wo ich mir gedacht habe, oh Gottes Willen. Na, die werden sich das wohl anschauen müssen. Man lasst sie doch ihren Job machen, Alonso.
Und ich glaube, über den Ocon müssen wir nicht viel erzählen, weil, man soll immer dort
da war auch nicht viel.
Eben. Kommen wir zum nächsten Team. Alfa Romeo.
du Rain on Me von Lady Gaga und Ariana Grande gehört? Alfa Romeo.
Giovinazzi ist 13. geworden, der Raikkonen ist 16. geworden, also Punkte mal wieder keine. Ich habe mir dann gedacht, wie das Problem mit dem Perez war und mit, dass der ja nichts trinken kann, dass das Drinking System nicht funktioniert hat. Stell dir vor, wie gut der Raikkonen vielleicht wäre, wenn bei dem das immer funktionieren wird. Er muss ja permanent dehydriert sein. Das heißt, ich nehme alles zurück, wo ich gesagt habe, der fährt wie ein alter Mann. Das war ja was beim Österreich Grand Prix oder beim Steirischen, wo er da in Vettel so rein ist, so komplett unnötig. Mhm. Vielleicht war dem schon total schwummrig, weil der nichts trinkt.
Sie haben es nicht einmal eingebaut. Wahrscheinlich liegt es daran. Sparen, wo es geht. Bist du jetzt ein Extremsportler oder nicht?
Genau. Giovinazzi hat sich so vom Fahrerischen eigentlich cool geschlagen. Also eben gerade so mit dem Battle Alonso, das war schon lässig auch. Also ich habe denen gern zugeschaut, den beiden.
Vor allem, man hat ihnen lange zugesehen. Das hat ja richtig Spaß gemacht, dass sie da auch mal im Bilde waren. Und doch einige, viele Momente, die man gesehen hat. Ja,
ja, da werden sich die Sponsoren endlich einmal wieder freuen.
Gott sei Dank. Was ich sehr spannend finde, wir wissen ja immer noch nicht fix, wer nächstes Jahr neben Bottas im Alpha fahren wird. Und wir wissen nicht einmal, ob das Team nächstes Jahr denselben Besitzer hat.
Ja, da tut sich extrem viel.
Wir wissen eigentlich gar nichts.
Bei Alfa Romeo denke ich mir so, na eigentlich kann man da eh bald einmal das Fahrer-Line-Up fürs nächste Jahr raushauen. Aber vielleicht, na die werden das ja gewusst haben, dass da mit den Besitzern sich irgendwas tut. Und dass man da noch abwarten muss, was die eigentlich dann wollen und wer denn da der zweite Fahrer dann ist. Also vielleicht wird es jemand ganz anders.
Es wird spannend. Also wir können sagen, es ist noch nicht unser Team. Es ist noch nicht Formula One Racing Team.
Wir sparen. Wir geben das ganze Leclerc-Geld geben wir für das Team Alfa Romeo aus. Das heißt, wenn ihr uns da unterstützen wollt, getarnt als kauft uns einen Leclerc, dann klickt auf unsere Homepage www.formula1.at und gebt uns einen Leclerc aus. Zwinker, zwinker, wir kaufen Alfa Romeo.
Anführungszeichen oben und unten.
McLaren. Ja, wenn die beim US Grand Prix so auf Tam-Tam machen können, haue ich da auch meine Britney Spears Voice raus.
Dann machen wir auch Tam-Tam.
Bei McLaren kann ich wirklich nur sagen, dass das Battle am Anfang eigentlich das Coolste war, als die beiden McLarens auf einmal den Ferrari in der Mitte gehabt haben und ich mir gedacht habe so, oh mein Gott, wenn diese Schere jetzt zugeht, fusch, ja. Was ist das für Ferrari? Ist aber gut ausgegangen. Der Leclerc ist 4. geworden und der Sainz ist 7. geworden. Und ich finde ja da jetzt generell das Battle zwischen Ferrari und McLaren ja irrsinnig geil. Die sind ja jetzt so knapp beieinander, weil McLaren hat 254 Punkte und Ferrari 250,5 Punkte.
Danny Ricciardo liebt Austin, ja. Und Amerika. Alles, was dort passiert. Ich glaub, es ist echt schön.
Dieser ganze Mindset dort hat ihn dann so gut getan, weil der ist ja auch mal wieder vor Lando Norris gelandet.
Und das hat man richtig gesehen, dass er gut drauf war und dass ihm das, glaube ich, Spaß gemacht hat und dass er sich wohlgefühlt hat.
Aber bitte, Danny, dieser Bart, bitte nicht.
Ja, bitte nicht. Ja, oh.
Das nächste Mal nicht mehr.
Bitte nicht.
Lando Norris ist jetzt zurückgefallen auch wieder in der Fahrerwertung. Der ist jetzt nur noch 5., weil auch jetzt der Perez vor ihm ist. Also der war ja auf Platz 3 eigentlich. Mhm. Der hat sich auch sehr lange auf Platz 3 gehalten. Aber ich glaube, der McLaren, der gibt gerade so ein bisschen, je länger die Saison dauert, desto mehr lässt er so ein bisschen nach.
Der wird ein bisschen müde.
Das Ding ist ja, du hast ja dann in der Fahrerwertung dann auch so das Battle Lando Norris und Sergio Perez. Und ich glaube, der Perez wird jetzt erst so richtig noch motiviert, weil die ja wissen, jetzt ist das Ziel, Konstrukteur-WM zu gewinnen. Das ist so nah, dass die jetzt nochmal so richtig Gas geben werden. Nächstes Jahr werden McLaren sowieso Weltmeister, so wie alle anderen.
Ich wollte gerade sagen, alle werden nächstes Jahr Weltmeister und Haas machen Punkte.
Dann machen wir einen fliegenden Übergang zu Ferrari. weil es da gut dazu passt, eben durch dieses Battle Ferrari und McLaren. Leclerc Vierter geworden und der Sainz Siebter geworden. Die sind so extrem gleich auf beim Kampf um Platz 3, dass es echt noch eine coole Geschichte wird. Ich habe ein bisschen... Oh, das ist das Essen. Ich muss aufmachen gehen. Ich komme gleich wieder.
Okay, wir warten alle.
Ich setze mich wieder kurz her, weil das dauert immer so lang, bis der am vierten Stock heroben ist.
Also du hast ja die 754 Stöcke, die man zu Fuß raufgehen muss.
Genau.
Ich erinnere mich.
Ich kann derweil aber noch sagen, beim Carlos Sainz habe ich so einen Fuck-Moment gehabt beim Boxenstopp, weil das auch so ein irrsinnig langer war.
Es war auch wieder einmal ein Rennen, wo die Boxenstopps doch lang gedauert haben.
Ja, ich finde
das. Und wo ich dann nervös war.
Das mit der neuen Regelung finde ich da ganz cool. Mit der Boxenstopp-Regelung, weil durch die passiert ja das Ganze.
Das stimmt.
Und vielleicht auch, weil irgendwo eine Radmutter mal hängen bleibt. Ich gehe jetzt wieder die Tür aufmachen, ja, und dann reden wir weiter.
Okay, wir warten.
So, Ferrari. Erzähl mal dabei was über Ferrari, während
ja, ich
die Box aufmache. Box, ja. Box.
Box, 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 Box. Der Leclerc hatte eigentlich ein sehr, sehr gutes Rennen, hatte eine super Pace, aber irgendwann wurde es Fahrt, weil er ist gefühlt alleine herumgefahren und war alleine unterwegs und weil sich das Feld eben so auseinandergezogen hat wie ein Strudelteig. Sainz hatte eben die Fights mit McLaren und auch eigentlich mit den Stewards. Mhm. Und er war der zweite Spanier im Feld, der sich da ein bisschen da mit den Stewards duelliert hat. Ja, ich glaube, der ist angekommen bei Ferrari. Und Ferrari, glaube ich, arbeitet auch dran, jetzt McLaren zu überholen. Aber ob sie es schaffen, kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen. Da tut
ich
sie was in der
schon,
Saison.
Dass die noch vor McLaren landen werden,
ja?
Die Konstrukteurs-WM, ja. Weil eben Sainz sich besser eingelebt hat als Daniel Ricciardo. Weil bei dem bin ich mir immer noch unsicher, wie wird es das nächste Rennen dann ausschauen. Wird da alles gut gehen? Und da habe ich eben bei Sainz ein viel besseres Gefühl. Mhm. Es ist jetzt die beste Zeit für unseren Gast, und zwar für den Glenn Dunbar. Das ist der Teamfotograf von Aston Martin. Und eine Frage, die natürlich irrsinnig viele interessiert: Wie ist er eigentlich Formel-1-Fotograf geworden? Wie wird man Fotograf von einem Team?
It started back in probably about 2001. Was when I kind of like got what I consider to be my break, my foot in the door, first rung on the ladder. And that was with an agency called LAT Photographic, still around now as Motorsport Images. Before that, I was always very interested in photography. My dad's a photographer. He was also a Formula One photographer. Kind of gave me the idea. He seemed to always have a good time, fly around the world when I was a child, take pictures of Formula One cars, come back, earn enough money to put food on the table and take us off onto a few good holidays. So I thought to myself, well, you know, let's pursue that. You know, always loved Formula One, always loved photography from my father. Unfortunately, he retired from Formula One before I actually got anywhere close to starting. So I never had the opportunity to go to a racetrack with him. And shoot, but he did point me in the right direction. He did say you should try this agency, you should try these people. So before that break in 2001, I worked at a couple of smaller agencies in London. They did sort of all kind of sport from golf to darts to motorsport to football to rugby, and started in the darkroom. Processing the film that would come back from their photographers, and you gradually push and push and push, and you want to get out to do events. So I gradually got to go out and do a few sort of general sport events. And then this opportunity at LAT Photographic came up, now the biggest photographic agency in Formula One, and an opportunity was there. I seized upon it. Why not? Again, starting in the darkroom, called Darkroom Scumbags is what we were called by the photographers, because we were literally just in a darkroom all day long, printing up prints, doing Jeep runs, and also, which was very exciting, was actually processing their film when they came back from a Grand Prix. So I was actually seeing the images on transparency that they shot before they had even seen them themselves. So it was fantastic to see all this amazing photography coming back from the races. and it kind of gave you a very good eye of what was good and what isn't good. And again, at LAT, I had opportunity to go out and shoot the junior formulas in the UK. So Formula 3, I did 2.5 years for the Formula 3 championship, bits and pieces like that. And obviously, thankfully, my skills even back then kind of was picked up by my boss, Stephen T. And in 2005, LAT won the contract to provide a media service for GP2. Mm-hmm. I remember Stephen coming up to me saying, how would you like to come along to all the races in Europe and be the official photographer for the GP2 series? Of course, I was like, yeah, of course I do. That's fantastic. You know, that's where I'm heading for. That's the next step. Didn't have to be office space anymore. Didn't have to process film anymore. I was at that point a full-time photographer. That carried on for a year. End of that year, my boss Stephen came back to me and said, a freelancer that they had was annoying him too much. Would I like to do all the races and be the Williams official photographer? It means that I can get rid of this freelancer that I don't want to use anymore and use you. And again, of course, I was like, yeah, of course I do. And that started in 2006. So 2006 was my first full year in Formula One. And with the very daunting task of being the Williams official photographer. So this was an amazing opportunity. Absolutely loved it, traveling the world, taking pictures of racing cars. So that's kind of how I got started. And then the rest is just history. Many a year being the Williams official photographer. Unfortunately, the agency lost that contract at the end of the 2018 series. But then in return, we picked up the contract for Racing Point. That was a bit of a carryover with Lance Stroll in that period. And I think that may have helped when I became their official photographer. And now moving on to 2021, being the Aston Martin official photographer as well.
What is your favorite track as a photographer? Last year, everyone was so hyped by Bahrain about the outer circuit because of the sparks.
Yeah, we as photographers always love sparks. You know, we haven't had them in Formula One for so many years. And what was it, about 2-3 years ago, they brought back the titanium chips in the board and sparks galore. So sparks, it's funny, if you're a photographer and you're there and you get a picture, a great picture of a car sparking, you're like, yeah, best picture ever. But if you're a photographer and you weren't at that corner when the cars were sparking, you'd be like, yeah, sparks, been and done. We've seen loads of them now, you know. Yeah. But for me, the tracks that stand out, one of them is Singapore. I just love shooting F1 cars at night in the city. It's magical. It's atmospheric. Yeah, it actually makes the hairs on the back of my neck stand up. It's, yeah, fantastic around there. Just so many options and just changes the way to shoot Formula One. And the other place I love going to is Suzuka, because it's a proper old school circuit. You can get close to the cars. So many tracks nowadays, just so far away. There's catch fencing up everywhere. Suzuka, you can still get close to the cars. You're feels like you're a million miles away from civilization because you're sort of marching through the undergrowth to get to your corners. There's actually a very slim gap you have to shimmy yourself down between the arm cove and the catch fence, and it's got the nickname of Spider Alley. So in Japan, you've got these massive spiders. I mean, no joke, they can be the size of like a side plate. They're that big, and they're ugly looking spiders as well. They're scary looking. They've got bright colors on them. You look at them, you go, I don't want to get anywhere close to you. And yeah, this is a stretch of probably about 30 meters, and it's the only way you can go to access like the other half of the circuit. Come FP1, if you sort of like dare go down there, you're basically fighting these spiders off with a stick that you can find somewhere and knocking the webs out the way, and sort of, you know, you come out the other side and you feel all tickly and all like on me and stuff. And yeah, so yeah, it's a Spider Alley. That's another insight that not many people probably know about. Brilliant circuit, and the love that the Japanese public have for Formula One is brilliant as well. So it really, really makes a great race weekend.
Und eben, weil ja der Glenn auch so viel über Singapur erzählt, du bist ja auch so ein großer Singapur-Fan, oder?
Ja, ja, ich liebe es.
Und Singapur wird ja hoffentlich nächstes Jahr wieder mit dabei sein. Im Rennkalender steht es ja drin und Corona ist dann hoffentlich wirklich vorbei.
Ich hoffe es, es ist so cool.
Eben, weil ja der Glenn gerade bei uns ein bisschen was erzählt hat. Machen wir weiter mit Aston Martin. Aston Martin. Netflix war bei Aston Martin diesmal dabei. Die haben bei denen gefilmt.
Bin gespannt eigentlich auf die nächste Staffel. Es gibt ja einige Dinge, die jetzt auch so im Paddock besprochen werden und auch bei den Fahrern besprochen werden, gerade was Drive to Survive betrifft.
Ja, Max Verstappen gibt zum Beispiel. Das ist doof.
Genau. Weil da einige Aussagen dramatisiert werden und alles. Wow.
Bei Aston Martin ist es ja so, dass die wenigstens mal wieder einen Punkt gemacht haben.
Dank Vettel.
Der eigentlich ganz gut gefahren ist. Also ich hätte ihm schon mehr gegönnt, auf jeden Fall. Aber der ist irgendwie so ewig lang hinterm Russell hängen geblieben. Ich denke, was ist da los?
Der Russell hat geblockt, hallo? Das kann er.
Warum kommt er beim Russell George nicht vorbei? Was ist da los? Ich glaube, wenn der da früher vorbeigekommen wäre, wäre auch mehr möglich gewesen. Und ja, Stroll nur 12. geworden. Der hat mich jetzt aber so auch nicht vom Hocker gerissen.
Ich überlege gerade. Aston Martin ist dieses Mal sehr, also meine Aston Martin-Zeile sehr dünn besiedelt. Mhm. Vettel war gut, von 18 auf P10, mit Punkterl im Gepäck, super toll, keine Fehler. Strolli, abgesehen vom Dreher, unauffällig, super toll, nichts kaputt gemacht.
Auch ein Team, das geht sicher auch sehr schnell.
Haas. Haas being Haas, Punkt.
Wo fange ich da am besten an zu erzählen bei Haas? Der Schumi, Mick. Sehr prominent zu sehen gewesen am Ende, wo ja. Auf einmal Max Verstappen und Hamilton angeritten kommen von hinten. Ich dachte mir, wenn die auf einmal gegen Rennende hinter mir sind, ich würde mich anscheißen. Ich würde das Auto links irgendwo hinparken.
Ich fahre freiwillig ins Kiesbett. Sag, Leute, mir ist wurscht, fahrt's vorbei, ja. Ich steige aus, ich beende jetzt mein Rennen. Aber ja. Macht ihr noch weiter, bitte.
Ja, da hat man eh gemerkt, da ist der Max Verstappen auch sehr nervös geworden. Also da, ja. den Mick vor sich gehabt hat. Aber im Endeffekt eh Glück gehabt, weil dann hat er noch ein DRS wenigstens gekriegt.
Stimmt, also sollte er sich eigentlich bedanken.
Eigentlich. Ja, quasi die Schlüsselrolle des Rennens. Und Marzipan war auch mit dabei.
Stimmt. Der hatte ja auch der war ja wieder mal der langsamste am Grid, weil er aber auch irgendwelche Probleme im Auto gehabt hat. Da war irgendwas mit Hitze. Also irgendwo ist ganz heiß geworden im Auto. Auch nicht cool. Vollständigkeitshalber haben wir das jetzt auch besprochen.
Genau. Hackerl, nächstes Team.
Alpha Tauri. Alpha Tauri.
Der arme Gasly hat Pech gehabt mit seiner, was war es, Hinterradaufhängung. Leider Auto abstellen müssen. Auf einmal ist er ganz langsam geworden und hat halt reinfahren müssen.
Aber Yuki Tsunoda, 9. geworden.
Der war beim letzten Rennen auch schon irrsinnig gut. Der hat ja da so lang den Hamilton aufgehalten. Der reißt sich, glaube ich, zusammen. Entweder es hat jemand geschimpft mit ihm oder er hat Glück.
Du, ich glaube, das kommt mit der Zeit, dass du ein bisschen Routine reinbekommst, ein bisschen auch lernst, wie, was, wo, wann. Also ich glaube, spannend wird er nächste Saison, weil es ja sein Rookie-Year dieses Jahr. Aber es freut mich, dass er da nichts kaputt gemacht hat, dass nichts kaputt geworden ist, genau. Dass er Punkterl geholt hat. Und cool war auch, wie er sich dann beim Start mit Bottas duelliert hat.
Apropos Bottas und Yuki Tsunoda, da kommen wir gleich zum nächsten Team, nämlich zu
Mercedes, 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 Mercedes.
Eben, wenn du Yuki Tsunoda vor dir hast, ja, würde mir auch anscheißen, weil bei dem weißt du ja nie, was wird er machen? Dreht er sich irgendwann? Geht er dir aus dem Weg oder nicht? Oder wie oder was? Oder was macht er? Das ist auch das Ding, warum der Hamilton beim letzten Mal auch so lange hinter Yuki Tsunoda war, weil du da einfach nicht weißt, was wird passieren? Hat er das Auto im Griff? Wird er es verlieren? Geht alles gut. Und ich glaube, das wird auch da so gewesen sein, dass man da sich denkt, da muss man
better
echt...
Better safe than sorry.
Sein. Ja, ja, ich glaube, ja. So war das.
Also erstens einmal schon wieder ein Motorwechsel bei Bottas. Wie viele Motoren haben sie eigentlich?
Ich weiß gar nicht, was haben sie denn da diesmal getauscht? Da ist auf jeden Fall bei seinem Motor wieder was getauscht worden. Wo man denkt, der hat doch schon total viele neue Motoren gekriegt. Warum muss man da jetzt schon wieder irgendwo irgendwas richten, dass der schon wieder strafversetzt wird? Die können das jetzt auch nicht absichtlich machen, damit ja immer der Hamilton vorne ist. Weil das war echt ein großes Problem für Mercedes, dass die quasi keinen Wingman gehabt haben bei dem Rennen.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, zu behaupten, dass das Rennen sicherlich ganz anders ausgegangen wäre, wenn der Bottas im vorderen Teil des Feldes gestartet wäre. Weil dann hätte er, dann wäre es wirklich Red Bull versus Mercedes. Es wären die Nummer 1 Fahrer versus Nummer 1 Fahrer und es wäre gewesen die Wingman versus Wingman Geschichte. Ja. Das wäre auch cool gewesen. Hätte ich mir gerne angesehen.
Kommen wir zum Hamilton. Der Start war ja schon mal großartig. Und das war ja dann generell, es war, jetzt vermischen wir das einfach, Mercedes und Red Bull so ein bisschen, weil anders können wir das jetzt gar nicht machen, weil das einfach so ein richtig, richtig, richtig geiles Battle war. Zuerst eben dann der Verstappen so knapp immer hinterm Hamilton nach, da hast du schon gemerkt, okay, das könnte jetzt interessant werden vorne dann noch. Bei der Strategie. Da war ich mir dann auch nicht sicher. Red Bull zuerst in der Box und haben die Reifen gewechselt. Und dann war eben die spannende Geschichte, was wird jetzt Mercedes machen? Wie werden die dann darauf reagieren? Und ich habe mir gedacht, jetzt haben sie sich da komplett vertan. Also jetzt ist das Rennen gelaufen. Das wird nichts mehr. Und dann zum Schluss noch einmal so spannend, wenn das noch eine Runde länger gegangen wäre, hätten sie sich sicher gegenseitig wieder rausgeschossen.
Ja. Aber Red Bull war auch von der Strategie her, finde ich, ein bisschen mutiger als Mercedes. Aber man muss aber auch sagen, dass der Perez einfach vorne war. Und sie hatten den Perez auch als Wingman und als Backup dabei. Mhm. Wäre der Bottas weiter vorne gewesen, wäre, glaube ich, Mercedes auch ein bisschen mutiger. Aber der Bottas ist, wenn wir kurz zum Bottas schauen und wirklich ein bisschen herumspringen, der Bottas ist im Verkehr hängen geblieben. Mhm. Also ich glaube, der Mercedes funktioniert nicht gut im Verkehr.
Vor allem, wenn du Yuki Tsunoda vor dir hast. Ich finde es irgendwie so arg, wie sich die Saison eigentlich jetzt im Endeffekt dann entwickelt hat. Weil für mich war Anfang der Saison klar, es wird Lewis Hamilton Weltmeister werden. Und Mercedes werden auch sicher Konstrukteurwertung gewinnen. Und jetzt ist das halt alles zusammen nicht mehr so sicher. Ich meine, gut, Konstrukteure sind die Mercedes eh noch vorn. Aber der Max Verstappen ist halt jetzt hat er eben den Vorsprung wieder ausgebaut. Ne? Der ist jetzt, glaube ich, 12 Punkte vom Hamilton.
Ja.
Wird noch richtig, richtig geil. Also da ist wirklich, wenn einer ein DNF hat, ist es das Schlimmste, was passieren kann, weil das dann wirklich WM-entscheidend ist. Ich meine, ich hoffe, dass es nicht passiert, weil ich will, dass es genau so weitergeht. Es sind beide, also Hamilton und Verstappen, die sind noch nie so gut gefahren, glaube ich. Die sind gerade auf so einem hohen Niveau beide, dass die sich gegenseitig da gerade so pushen und so Höchstleistungen irgendwie dann anregen. Allein auch, wie Max Verstappen dann vorneweg gefahren ist und wie Lewis Hamilton dann hinten nachkommt und dass da wirklich niemandem irgendwie ein Fehler passiert und die so stark sind. Und du hast wirklich am Rennende gemerkt, dass beide komplett fertig waren.
Ja.
Also das war ein sehr anstrengendes Rennen für die beiden.
Wobei auch für Sergio Perez. Das war für mich ein Moment, wo er mir richtig leid getan hat und wo ich mich zurückgefühlt habe in diesen legendären Kimi-Moment, der dann auch nichts trinken konnte.
Es war dort auch extrem warm.
Und das ist heftig. Also ich überlege, wenn ich mal einen Tag lang irgendwo spazieren gehe und es ist heiß, trinke ich gefühlt in dieser Stunde 40 Liter Wasser. Mhm. Also der arme, arme, arme Perez, der hat das richtig gut durchgehalten. Ja, wir spazieren nur. Er hatte nämlich
ein Auto fahren, da sitzt ja eh nur drin.
Stimmt, muss eh nur lenken.
Ich meine, was hat er denn?
Aber Perez hat zum Schluss dann schon Probleme gehabt, das Gaspedal durchzudrücken.
Mhm. Kennst du das? Auch wenn es so warm ist und du dich anstrengst und so, du kriegst ja dann auch Krämpfe. Mhm. Das kommt ja dann auch dazu. Stell dir vor, du kriegst dann auf einmal einen Krampf im Fuß, im Wadel.
In seinem Auto.
Mhm. Generell, liebe Teams, und das ist jetzt an alle gerichtet, checkt eure Trinksysteme. Das kann doch nicht so schwierig sein, dass eine Leitung vom Wasser irgendwie zum Fahrer hast.
Und wenn es da schon hapert, dann...
Wie wollen die dann ein Weltmeisterauto zustande bringen, wenn nicht einmal das hinhaut?
Korrekt.
Wenn Red Bull nicht Weltmeister wird, dann haben sie es auch nicht verdient, wenn es kein Drinking System, ein funktionierendes, zustande bringen.
So. Unterschreibe ich so.
Jetzt habe ich vergessen, Red Bull zu singen. Red Bull. Oh. Weil wir ja einen Mischmasch gemacht haben jetzt mit beiden.
Stimmt. Dann mach doch einen Mischmasch aus Red Bull und Mercedes.
Merz, Red Bull.
Ja, eine Fusion.
So wie meine Fusion Kitchen, die ich gerade...
Genau.
Jetzt habe ich aufgegessen.
Ah, super.
Ich habe aufgegessen. Wir können jetzt aufhören. Wir haben alles durch.
Haben wir alles durch. Super. Orga-Start für beide Red Buller. Orga-Start auch für Mercedes. Orges-Rennen. Toller Strategie-Krimi. Howdy, howdy. Danny Ricciardo. Oh, ganz org. Bis bald.
Und, wir müssen noch was machen. Und zwar, ich mache es jetzt so wie du immer, liebe Caro.
Ja.
Wir manifestieren jetzt alle.
Okay. Achtung, oh, du nimmst deine Achtung, Hände Achtung, an den ich Kopf. Nehme
die,
okay.
Alle, jeder, der diesen Podcast jetzt hört, mhm. nimmt die Hände an die Schläfen. Dann müssen wir wirklich kreisende Bewegungen machen.
Mhm.
Und jetzt denken mhm. wir an den großen Preis von Mexiko.
Mexiko.
Mexiko. Weil da geht es darum, dass Sergio Perez den großen Preis von Mexiko gewinnt.
Mexiko.
Sergio Perez gewinnt den großen Preis von Mexiko.
Sergio Perez gewinnt den großen Preis von Mexiko.
Und bis zu diesen Rennen, da ist noch ein bisschen Zeit, bis zum 7. November, machen wir das alle vor dem Schlafengehen 10 Minuten lang. Wir manifestieren das jetzt, weil wir alle wollen, dass der Perez in Mexiko gewinnt.
Sergio Perez gewinnt den großen Preis von Mexiko.
Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Rennen.
Adios, muchachos.
Bestes
das nächste
Ende.
Mal gibt es eine Fiesta Mexicana.
Holy mac and cheese balls.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.